weitergebe, dass wir ermutigt werden. Ich weiß, in der Welt gibt es sehr viel, was falsch läuft. Im Iran, es gibt diese Massaker und dass die Menschen getötet werden. In Deutschland gibt es auch Ungerechtigkeiten, wo man sich beschweren kann. Aber in diesem allen Chaos gibt es Hoffnung. Und das ist Römerbrief Kapitel 8, die Botschaft aus Römer Kapitel 8. Und da möchte ich von Anfang an starten. Also in Römer Kapitel 1, da sehen wir, dass Paulus ganz begeistert erstmal über das Evangelium redet. In Römer 1, Vers 16 und 17 sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst, ebenso auch die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welcher kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht in Habakuk, das ist ein Zitat aus Habakuk, der Gerechte wird aus Glauben leben. Direkt am Anfang des Römerbriefes gibt Paulus diese zwei Wahrheiten, dass das Evangelium Gottes uns gerecht gemacht hat. Und er wird uns auch selig machen, wenn wir an Gott glauben. Es kommt aus der Gerechtigkeit Gottes. Aber dann fängt er an im Vers 18 und sagt, denn Gottes Zorn wird von Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und dann könnte man sich schon hier die Frage stellen, wieso erzählt Paulus erstmal so eine gute Botschaft und danach sofort eine schlechte Botschaft? Um das zu verstehen, müssen wir verstehen, dass die gute Botschaft des Evangeliums mit der schlechten Botschaft anfängt. Wenn ich zum Arzt gehe, oder mein Arzt zu mir kommt und sagt, seit ich habe das beste Medikament gefunden, dass es dir bei deinem Krebs hilft und ich gebe dir das kostenlos und stelle fest, ich habe keinen Krebs. Dann sage ich, ich brauche dein Medikament nicht, auch wenn es kostenlos ist. Ja? Wenn Gott zu uns kommt und sagt, ich habe die beste Botschaft der Welt und du hast das Gefühl, du bist ein guter Mensch, du brauchst diese Botschaft nicht. Weil wenn du denkst, ich bin gut, ich mache sogar ab und zu mal auch Fehler, aber ich bin gut, ich helfe die Menschen, ich bete für die Menschen und es gibt vieles Gutes, was ich in dieser Welt mache, nämlich ich habe niemanden getötet. Ja? Dann denkst du, du brauchst diesen Gott nicht. Wozu brauchst du einen Gott, der dich rettet, wenn du denkst, ich brauche die Rettung nicht? Deshalb fängt das Evangelium erstmal mit einer schlechten Botschaft, dass Paulus sagt, dass wir schuldig sind. Ja, jetzt kommen wir zu einer schnellen Runde. Und zwar, da heißt es erstmal in Römer 1, ab Vers 18, da wird darüber geredet, dass die Menschheit Schuld hat, dass die Menschheit schuldig vor Gott ist. Und das hat einen einfachen Grund, weil Paulus da sagt, dass wir durch die Schöpfung Gott erkennen können, aber diese Wahrheit niederhalten. Ja, deshalb heißt in Kapitel 1, dass die Menschen, obwohl sie Gott erkennen können, die ihn zur Seite tun, deshalb sind die schuldig vor Gott. Das heißt, wir können durch unser Gewissen und durch die Schöpfung Gottes erkennen, dass es einen Gott gibt. Ja? Man kann auch sehen, egal ob man Atheist ist, Buddhist ist, Christ ist oder was auch immer, alle haben mehr oder weniger viele Punkte aus 10 Geboten in sich. Gott hat die Ewigkeit in uns Menschen, in unsere Genen hineingeschrieben. Niemand wird in dieser Welt sagen, dass Töten gut ist. Niemand wird sagen, dass Lügen gut ist, weil Gott alles in uns hineingelegt hat. Und weil die Menschen das nicht einsehen und diesen Gott zur Seite tun, dann sagt Paulus in Römer 1, dass sie in eine Abwärtsspirale hineinfallen. Und die sündigen immer und immer mehr. dass die irgendwann, da, danach heißt es, Frau für die Frauen brennen, Männer zu Männer brennen. Und die fallen immer tiefer. Und das ist dieser Abschaum dieser Welt, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Dann geht Paulus zu Römer Kapitel 2 und kritisiert jetzt die Juden. Der sagt, auch die frommen Menschen, die nicht nur durch die Schöpfung sehen können, dass es einen Gott gibt, sondern auch durch die spezielle Offenbarung Gottes, dass sie ihre Bibel in der Hand haben, das Alte Testament, dass sie die Gesetze Gottes kennen, trotzdem sündigen. Und die haben für sich ihre eigene Gerechtigkeit aufgestellt, wie sie gerecht werden. Deshalb sind die auch in die Sünde gefallen, deshalb sind die auch schuldig vor Gott. Und dann kommt Paulus anschließend zu Römer Kapitel 3 hier und dann sagt, jetzt schlussfolgern wir, dass alle gesündigt haben und alle ermangeln an dem Ruhm, was sie bei Gott haben sollten. Da sehen wir, dass die Menschheit ein Problem hat. Und Paulus möchte hier auch zeigen, wie echter Glaube funktioniert. Wenn man jetzt verstanden hat, egal als Jude oder kein Jude, als Frommer oder kein Frommer, wenn man versucht, selbst gerecht zu werden, dass man schuldig vor Gott ist, da erzählt jetzt Paulus, wie man doch als Gerechter leben kann. Dann nimmt er in Kapitel 4 Abraham als Vorbild. Ja, Abraham und seinen Glauben, der sagt, obwohl Abraham und Sarai nicht wussten, dass sie überhaupt ein Kind bekommen können oder nicht, die wussten, dass Sarai unfruchtbar ist, trotzdem hat Abraham an dieser Verheißung festgehalten, dass Gott ihm Nationen gibt, dass er Nachkommen haben wird. Obwohl er nicht wusste, wo er hinkäme, ist er trotzdem aus seinem Land ausgezogen, hat sich auf den Weg zu einem Land gemacht, wo er nicht wusste, wo es ist. Und das war wegen seines Glaubens und nicht wegen der Werke, die er hatte. Deshalb wurde Abraham aus dem Glauben gerecht gemacht. Und dann kommen wir zu Kapitel 5. Da wird die Schuld Adam dargestellt, dass durch die Adam- und Sündenfall die Sünde in die Welt hineinkam. Und jetzt durch zweiten Adam, Jesus Christus, wird die Sünde gelöscht. Und es setzt voraus, dass wir an Gott glauben, an Jesus Christus glauben. Und in Römer 6, Kapitel 6 und 7, da reden wir über die Gesetze. Da wird gesagt, dass wir gestorben sind für die Sünde, aber jetzt leben für Gott, wenn wir getauft werden. Wenn wir Buße tun, an Gott glauben und getauft werden, das ist als Symbol, dass wir in alten Adam so getötet werden und als neue Kreatur einfach wach werden und leben. Das sagt apropos auch 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Wenn wir in Jesus Christus sind, sind wir eine neue Kreatur. Ja. Das Alte ist verloren, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und in Römer 7 stellt Paulus dar, wie wir alltäglich, wenn wir versuchen, durch die verschiedenen Gesetze, die wir kennen, unsere eigene Gerechtigkeit aufzubauen, ja, wie wir einfach sehen, dass es unmöglich ist. Ja, das ist so eine Zwickmühle. Man will das Gute tun, versucht das Gute auch zu tun und man geht ein bisschen weiter und sieht, oh, ich habe versagt und versucht, das, was man falsch gemacht hatte, wieder gut zu tun und man sieht, das klappt auch nicht und dann nimmt er das Bild sogar von Ehe und Eheleute, dass der sagt, wir wissen, dass eine Frau so lange nur an den Mann verbunden ist oder gebunden ist, solange der Mann lebt. Wenn der Mann stirbt, dann ist die Frau entbunden von alle ihre, wie heißt das, von alle ihre Pflichten. So. Und dann nimmt Paulus dieses Beispiel und erzählt uns weiter und sagt, denn wir wissen, dass das Gesetz gut ist. Ich aber bin fleischlich und unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß, was das Gute ist, aber das Gute, was ich weiß, das kann ich nicht vollbringen, weil es ein Gesetz in mir ist, dass es sich widerstreitet mit dem Gesetz der Wahrheit, und das ist die Sünde. Und diese Sünde sorgt dafür immer, diese Konkupiszenz, diese Neigung zur Sünde, dass ich, obwohl ich das Gute vollbringen möchte, nicht das Gute vollbringen kann. Ich falle immer wieder auf die Nase. Und wenn ich versuche, jetzt aus diesen Gesetzen gerecht zu werden, dann falle ich immer wieder auf die Nase. Und am Ende des Kapitels 7 sagt Paulus, wer kann uns retten? Wer kann uns retten? In Vers 25, denke ich, ist es. Und dann sagt Gott sei Dank durch Jesus Christus. Jesus Christus hat uns erlöst. Ja? Wir müssen nicht versuchen, durch die Gesetze uns gerecht machen, sondern Jesus Christus hat für das bezahlt, was wir verbrochen haben. Und das müssen wir uns vorstellen, dass Gott klein wurde, auf die Erde gekommen ist, als er gesehen hatte, dass wir aus Gesetze, was er uns gegeben hat, einfach unsere eigene Gerechtigkeit aufgestellt haben, und wir versuchen immer gut zu werden, aber wir können nicht gut sein, weil wir aus eigener Kraft versuchen, alles zu machen. Da hat Gott gesagt, okay, ich komme jetzt auf die Erde und ich werde das Menschsein leben, was ihr nicht leben könntet, was Adam nicht leben könnte. Dann werde ich als perfekte Opfer mein Leben für euch geben, auf das ihr ein für alle Mal gerettet werdet. Und wenn ihr an mich glaubt, mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, das haben wir in Römer 10, dann werdet ihr gerettet werden. Ja? Und da hört es in Römer Kapitel 7 damit auf, dass Jesus Christus uns nun retten kann, wenn wir an ihm glauben. Jetzt kommen wir zu Römer 8. Und den ersten Teil in Römer 8 ist Vers 1 bis Vers 4. Und da ist das Oberthema, befreit vom Gesetz der Sünde, keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und das ist die beste Botschaft, was Paulus uns in Römer 8, Vers 1 gibt. Und das möchte ich einmal kurz vorlesen. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja, und das ist die beste Botschaft, was wir bekommen können. Und dann erzählt Paulus, dass wenn wir an Jesus Christus glauben, dann hat Jesus für alles bezahlt. Wir haben nichts mehr, wofür uns Sorgen machen müssen. Dann setzte er fort, den zweiten Teil, das ist im Kapitel 8 von Vers 5 bis 13, es geht um innere Kraft. Jetzt, wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du eine innere Kraft. Du hast den Heiligen Geist als Beistand bei dir, der dich lehrt, was richtig und was falsch ist. Jetzt kannst du zur Sünde auch Nein sagen. Vorher warst du komplett unfähig, zur Sünde Nein zu sagen. Du hast als Sünder gelebt. Jetzt machst du ab und zu mal vielleicht auch Sünde. Wir sind immerhin in dieser Welt. Wir haben eine sündige Natur, das lehrt die Bibel, dass das Negative uns immer zieht. Aber durch die Kraft des Geistes können wir jetzt zur Sünde ganz leicht Nein sagen. Wenn ich ein Beispiel zu euch bringen kann, ich stelle mir immer ein Schwein und ein Schaf vor. Ja? Wenn die Schweine im Dreck fallen, ja, wenn es Matsch gibt und so weiter, die fühlen sich wohl. Ja, und die rufen sogar, die Freunde sagen, guck mal, ich habe hier ein bisschen Pfützen, Schlamm und so weiter gefunden, komm, lass uns zusammen baden. Ja, aber wenn ein Schaf mal läuft und Fehler macht und in Schlamm fällt, fühlt sich dreckig, weil es nicht seine Natur ist. Ich weiß nicht, wie viele von euch hier vorher nicht behütet in einer christlichen Familie aufgewachsen sind. Ich bin jemand, der als Muslim aufgewachsen ist. Ich habe eine Zeit lang an Gott gar nicht geglaubt. dieses Beispiel sage ich, aber ich weiß, dass es die Realität ist. Früher habe ich vieles nicht mal als Sünde erkannt. Ich habe mich in meinem Dreck so wohl gefühlt. Aber wenn der Geist Gottes kommt, machst du sogar Fehler, aber danach hast du ein schlechtes Gewissen. Du machst diesen Fehler einmal, zweimal, dreimal, jedes Mal hast du schlechtes Gewissen, versuchst du dich korrigieren, du siehst, du hast keine Kraft, betest du zu Gott, tust du Buße und irgendwann siehst du, du musst nicht mehr sündigen. Und das ist die gute Botschaft, was Paulus hier vom Vers 5 bis 13 zu uns gibt, dass wir durch den Heiligen Geist die Kraft bekommen, dass wir gegen die Sünde kämpfen. Ja, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema und das heißt völlige Annahme als Gottes Kind. Ab hier möchte ich die Verse lesen und dann gehen wir Vers zu Vers. Genau, da heißt es, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ja, wenn du vom Geist Gottes getrieben wirst, wenn du ab und zu mal diese innere Stimme hast, wenn du was Falsches gemacht hast, dass es falsch ist, wenn du dieses Verlangen hast, ich will mit meinen geistlichen Geschwistern in der Gemeinschaft sein, ich will zum Gottesdienst gehen am Sonntag, obwohl ich am Samstag so lange gearbeitet habe und ich habe keine Lust, ich bin müde, eigentlich will ich nicht aufstehen, aber wenn ich nicht zum Gottesdienst gehe, fehlt es mir, ja? Dann bist du vom Geist Gottes getrieben und die Bibel sagt, du bist ein Kind Gottes, ja? Das lesen wir auch in Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das setzt voraus, dass wir vorher uns bekehrt haben. Wenn du die gute Botschaft des Evangeliums gehört hast, wenn du mit deinem Herz angefangen hast zu glauben, wenn du Buße getan hast, wenn du dein Leben an Jesus Christus gegeben hast und mit dem Mund bekennst du das und du hast dich taufen lassen, dann gehörst du zu Jesus Christus. Ja. In Epheser 1, Vers 5 bis 6 heißt es, er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, der er uns begnadigt hat in den Geliebten. Wisst ihr, als ich beim allerersten Mal diesen Vers gelesen hatte in meinem Leben, das war für mich einfach unfassbar, weil in diesen Versen steht, dass Gott uns vorher, in Vers 4 heißt es, ich habe jetzt Vers 4 hier nicht drin, vor der Erschaffung der Welt vorher bestimmt hat für Jesus Christus. Ja, ich weiß, es gibt viele Christen, die jetzt darüber streiten, Vorherbestimmung, was soll das? Ja, ich will damit keine Debatte machen. Aber ich will uns sagen, wenn Gott sagt, bevor ich euch erschaffen habe, wusste ich, dass ihr sündigt und ich habe einen Plan geschmiedet, dass ich euch rette, weil ich euch lieb habe. Es ist wunderbar. Das ist sogar großartig. Stellt euch vor, ich habe letztens ein Bild gesehen über die Weltall. Ne? Wenn man dieses Bild sieht mit den Bilder, die man mittlerweile im YouTube oder auf verschiedenen Kanälen zur Verfügung hat, was die Menschen gemacht haben, da habe ich gesehen, unser Sonnensystem ist in Milchstraße nicht mal zu sehen. So klein ist es, obwohl es so groß für uns aussieht. Dann von dieser Milchstraße gibt es Milliarden davon im Weltall. Dass selbst unsere Milchstraße, wenn man ein bisschen das Bild entzoomt, auch nicht zu sehen ist. Das ist wie ein Sandkorn. Und ich stelle mir so vor, Gott, der alles erschaffen hat, in 1. Buch Mose, Genesis, da heißt es, Gott hat alles erschaffen durch sein Wort. Ja, durch Jesus Christus, wenn wir ernst nehmen wollen. Wenn Gott, der alles erschaffen hat, der so groß ist, irgendwann sich entscheidet, vor der Erschaffung der Welt, ich will diesen Menschen retten, Und der macht sich so klein. Selbst unser Sonnensystem ist nicht mal zu sehen. Der macht sich so klein, kommt auf die Erde, lässt sich spotten von Menschen, von seinen eigenen Geschöpfen, weil er uns lieb hat. Und dann setzt er noch eins darauf und sagt, deshalb seid ihr sogar meine Kinder, weil ihr dieses Angebot angenommen habt. Ja? Jetzt möchte ich auch ein Gegenteil dazu sagen, wenn wir als Gottes Kinder angenommen sind, müssen wir uns aber auch in Erinnerung rufen, dass unsere Annahme nicht durch die Leistung geschieht, sondern durch Gnade Gottes. Gott hat Gnade gezeigt, dass er diesen Plan gemacht hat, um uns zu retten. Das lesen wir zum Beispiel in Titus 3, Vers 5, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit macht er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Oder in Römer 5, Vers 8, Gott aber erwies seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und das ist so eine gute Botschaft. Und wenn ich alles, was hier in diesem Vers zusammensteht, so zusammenfasse, dann komme ich darauf, dass die Führung durch den Geist läuft. Und durch diesen Geist werden wir eine Transformation im Leben haben. Ich war vorher ein Sünder, jetzt habe ich mich bekehrt. Ich bin eine neue Kreatur. Ich habe mich transformiert. Ja, und das zeigt uns, dass wir unsere Identität in Gott haben. Im Gegensatz zu dieser Welt, dass es uns beibringen möchte, dass wir durch die Evolution entstanden sind. Ja, dass wir keine Identität haben, sondern ein Zufallprodukt der Natur sind. Sagt Gott, ihr habt eine Identität. Ich habe euch erschaffen. Ich habe euch gerufen und auf diesen Ruf erwarte ich eine Antwort. Ja? Und diese Antwort, diese Gemeinschaft, die ihr mit mir habt, gibt euch diese Identität. Sonst ist alles, was wir machen, vielleicht 70, 80, 100 Jahre oder 120 Jahre und danach Sinn. Es ergibt keinen Sinn, wenn wir Gott nicht haben. Und Gott sagt, diese Identität ist am Sündenfall verloren gegangen, dass die Menschen in einer Kluft leben, dass es so eine Kluft gibt zwischen Gott und Menschen. Und durch eure Bekehrung, ja, jetzt habt ihr wieder erkannt, dass ich euer Herr bin. Ihr wollt euch unterordnen, ihr glaubt an mich und jetzt habt ihr diese Identität auch wieder zurückbekommen. Und deshalb könnt ihr in einer tiefen Gemeinschaft zu mir leben. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Und da heißt es die Auswirkungen der völligen Annahme. Wenn du angenommen bist als Gottes Kind, wenn du weißt, ich bin ein Gottes Kind, es hat Auswirkungen in deinem Leben. Und diese Auswirkung ist, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Erstmal eine Sache, ich finde, Martin Luther hat hier ein bisschen sanft formuliert. Geist der Knechtschaft, also Knechtschaft ist milde Form von Sklaverei. Das griechische Wort hier, doulos, heißt wirklich Sklave. Und das müssen wir uns vorstellen. Sklaven hatten damals keine Rechte, absolut keine Rechte. Die waren wie Tiere. Man konnte mit denen machen, was man wollte. Ja? Und die konnten nichts dagegen sagen. Und wenn Paulus hier sagt, wir haben keine Geist der Knechtschaft empfangen, dann heißt es, dass man sich nicht so vorstellen soll, dass man einfach so machtlos ist, wie vorher, als wir in der Sünde waren und man konnte nichts anderes, außer zu sündigen. Wisst ihr? Deshalb sagt er, ihr habt der Geist der Kindschaft empfangen. Und diese Kindschaft muss man sich erstmal ausmalen. Und diese Sätze sind in Durativ geschrieben. Das muss man sich auch ausmalen. Durativ bedeutet, dass dieser Zustand für die Ewigkeit bleibt. Es ist ein andauernder Zustand für dich. Wenn Gott in Römerbrief Kapitel 8, Vers 15 sagt, du hast einen Geist der Kindschaft bekommen, heißt es, dass du für immer und ewig sein Kind bist. Deshalb heißt es im Vers 28, kann man später noch lesen, weder Höhes noch Tiefes, noch irgendeine Kreatur kann euch scheiden von mir, kann euch von mir scheiden. Ja? Das heißt, wir haben diese pure Sicherheit bei Gott, dass wir seine Kinder sind. Ja? Und vor allem, ich habe vor langer Zeit mir Gedanken gemacht, wie diese Beziehung sein kann. Und ich habe ein Video im Internet gefunden, habe ein bisschen bearbeitet und kurz geschnitten, wie diese Vaterschaft ist. Ich weiß, wenn der sagt, ihr seid meine Kinder, dann heißt es, ich bin auch euer Vater. Deshalb heißt es am Ende, ihr könnt rufen, aber lieber Vater. Ne? Und das finde ich so eng, weil wir Theologen in der Welt sehr oft debattieren über viele verschiedene theologische Begriffe und Erwählungen, Prädestination, ja oder nein, dies, das, jenes. Und wir machen uns das Leben schwer. Und das, was uns hier gesagt wird, dass es alles viel einfacher ist. Wenn du sagen kannst, aber lieber Vater, das ist aramäische Wort für Vater, aber ist aramäisches Wort für Vater. Das heißt, du kannst genauso vor Gott treten, wie du bist. Du brauchst keine fromme Formulierungen, dass du mit deinem Vater redest. Der ist dein Vater. Der liebt dich. Ich weiß, wenn meine Tochter manchmal so alles schwer hat und sie weint und sie stottert, sie kann nicht zur Ruhe kommen, wenn ich nach Hause gehe, dann kommt sie sofort zu mir, umarmt sie mich, dann will sie immer auf meinem Schoß sitzen, dass ich sie tröste. Und ich stelle mir so vor, wenn ich als ein Mensch, dem ich selbst weiß, dass ich kein guter Mensch bin, so viel Liebe für meine Tochter empfinden kann, dass ich sie sogar tröste, dass ich sie sogar umarme und versuche, alles zu tun, dass es ihr gut geht, wie viel mehr ist unser himmlischer Vater lieber zu uns, wenn wir zu ihm zurückkehren und sagen, aber lieber Vater, und mit unseren eigenen Worten. Und das Video, was ich damals im Internet gefunden hatte, hat eine Vorgeschichte. Und das ist eine reale Geschichte. Ein erfolgreicher Mann, der mal seine Firma hatte, ist irgendwie pleite gegangen. Und im Iran sind die Strafen ein bisschen anders. Der wollte nicht, dass die Familie deshalb vernachlässigt wird. Und der hat einfach alles gelassen, der ist abgehauen und der ist als Obdachloser auf die Straße gelandet. Ja? Die kleine Tochter war damals sehr klein und in diesem Film ist die kleine Tochter nach 15 Jahren so alt geworden, dass sie heiraten möchte. Und sie hat zu dem Ehemann oder zukünftigen Ehemann gesagt, ich möchte, dass mein Vater bei meiner Hochzeit dabei ist. Und der Ehemann hatte sich auf den Weg gemacht. Den Film habe ich geschnitten und kurzer gemacht. Wir können kurz schauen und dann kann man die Reaktion sehen. Ich habe diesen Film damals gesehen und es ist mir in Erinnerung gekommen. Als ich Iran verlassen hatte, es war schlagartig. Und manchmal sehne ich mich danach, ich mache mir Vorwürfe, wieso habe ich einmal meine Mutter noch nicht kräftiger umarmt? Wieso habe ich meinen Bruder nicht kräftiger umarmt? Ich bin mittlerweile seit 19 Jahren nicht mehr im Iran und die fehlen mir. Ja? Und wie wäre diese Begegnung wieder, wenn wir uns sehen? Und so stelle ich mir Gott vor, dass Gott die ganze Zeit in diese Trauer ist, dass der sich sehnt, dass er uns sieht und dass wir wieder zu ihm zurückkehren. Deshalb sagt Jesus Christus in Lukas 15 sagt Jesus Christus, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Da sind diese Gleichnisse vom verlorenen Schaf und verlorenen Sohn und Gorschen. Ja? Und das sage ich euch, das ist unser himmlischer Vater, der einfach darauf wartet, dass wir zu ihm gehen und einfach rufen, aber lieber Vater. Und er hat wahrscheinlich tiefen Schmerzen wirklich im Herzen, dass er sich sehnt, dass wir uns bekehren und zu ihm zurückgehen. Und manchmal finde ich das traurig, wie Christentum sich in Deutschland so entwickelt hat. Dass die Menschen mehr und mehr aus den Kirchen rausgehen und die Christen immer träge werden, anstatt dass sie das Wort nach außen bringen. Dass die Menschen ihre Identität versuchen wiederzugeben, was sie verloren haben. Dass sie zu diesem lieben Gott wieder zurückgehen. Dass es, anstatt dass sie das machen, dass sie einfach träge geworden sind. Viele gehen nicht mehr zum Gottesdienst, bleiben zu Hause und denken, ich kann über YouTube viele gute Prediger hören. Wieso soll ich zu Gottesdienst gehen? Wieso soll ich zur Gemeinschaft gehen? Wieso soll ich überhaupt etwas tun? Dabei vergisst man eins. Diesen lieben Vater, Gott, der hat vor der Erschaffung der Welt sich der Plan gemacht, aus einem Grund, weil er alle Menschen liebt. Und er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Es ist die Wahrheit, dass nicht alle Menschen gerettet werden, aber er möchte das. Und das sagt die Bibel die ganze Zeit. Ja? Und wenn wir an ihm glauben, zu diesem Vater gehen, dann sind wir frei von der Angst. Wir haben eine Gewissheit des Heils, dass wir wissen, dass wir zu Gott gehören, zu Jesus Christus gehören. Und wir haben auch ein neues Selbstbild, ja, und zudem kommt noch, dass wir eine tiefe Gemeinschaft zu Gott haben. Du kannst jederzeit, wie du als Kind zu deinem Papa oder deiner Mutter gegangen warst, in der Nacht, als du Angst hattest, dass du gedacht hattest, etwas ist unter meinem Bett, ne? Und du bist gegangen, hast du einfach gejammert und geweint und die Eltern haben sich Zeit genommen. Genauso kannst du mit deinem Vater im Himmel reden. Du brauchst keine Formulierungen, die richtig so fromm sind und so schwer sind. Einfach so, wie dein Herz dir vorgibt, kannst du zu Gott beten und mit ihm reden. Dann kommen wir noch zu dem Punkt, dass wir manchmal uns schwach fühlen. Manchmal denken wir, dass wir sogar keinen Glauben haben, weil wir Menschen sind, die einfach sehr gefühlbasiert sind. Ich meine, heute Morgen fühle ich mich, gestern war auch so, ich habe mich so richtig gläubig gefühlt, ne? Weil ich mich auch mit der Bibel auseinandergesetzt hatte. Ich habe sehr lange gebetet und ich habe vieles Gutes gemacht. Aber ich weiß, es gibt Tage, wo man sich nicht so gläubig fühlt. Man hat auf einmal Zweifel, man denkt, oh, ich spüre Gottes Nähe in meinem Leben nicht. Und dann macht man sich Sorgen, glaube ich überhaupt an Jesus Christus oder nicht? Glaube ich an Gott oder nicht? Und da sagt die Bibel in Römer 8, Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ja? Wie oft habt ihr in euch, ihr könnt Hand zeigen, diesen Ruf gespürt bei ein oder andere Sache, als ob jemand in euch redet und sagt, tu das, das ist richtig oder tu das nicht, das ist falsch, wieso willst du das tun? Ja, Wieso? Wie oft habt ihr sowas gehört? Habt ihr überhaupt so etwas? Ja, ne? Und das ist der Geist Gottes. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir zu Gott gehören. Wir müssen uns keine Angst machen. Noch mehr, ein Dozent von uns, Edward Friesen, den Mann schätze ich einfach, weil der sehr klar ist beim Evangelium. Und der sagt auch die Meinung klar, weil es die Wahrheit ist. Da hat mal gesagt, der war eine Zeit lang Pastor für Kirche in Bonn. Und er hat mal gesagt, es gab eine Schwester aus China, die konnte gebrochen Englisch. Und die war in der Gemeinde. Es gab ein Thema, ich weiß nicht, entweder wollte sie sich taufen lassen in der Gemeinde oder es ging um etwas anderes. Auf jeden Fall haben die Ältesten gesagt, Edward, kannst du mit der Frau reden, um herauszufinden, ob sie wirklich gläubig ist oder nicht? Ja, sonst können wir die Sache nicht machen. Und Edward Friesen hat damals am Unterricht zu uns gesagt, weißt du was, ich habe kaum zwei Sätze ausgetauscht, als ob jemand in mir bezeugt hatte, das ist deine Schwester. Ja, genau umgekehrt war auch bei ihr, dass der Geist Gottes bei uns Zeugnis gibt, dass wir zu Gott gehören, bei anderen Geschwistern auch, dass wir wissen, das ist meine Schwester, das ist mein Bruder. Und das hat so einen ewigen Wert für unseren Leben. Ich weiß nicht, ob ich meine leibliche Mutter oder mein leiblicher Vater in der Ewigkeit wiedersehen werde. Das weiß ich nicht. Aber jeden von euch weiß ich, dass ich sehen werde. Jeden von den Geschwistern, die glauben, die an Jesus Christus glauben, weiß ich, dass ich sie in der Ewigkeit wiedersehen werde. Deshalb können wir für uns festhalten, dass der Geist Gottes uns Zeugnis gibt. Deshalb werden wir innere Sicherheit haben und das wird dir deine Identität auch bestätigen, dass du weißt, ich bin ein Kind Gottes und das müssen wir irgendwo für uns groß schreiben in unserer Küche oder wo auch immer in unserer Kalender, dass wir wissen, wir sind Kinder Gottes. Das ist meine Identität, nicht mein Auto, nicht mein Haus, nicht meine Arbeit, meine hübsche Ehefrau oder meine hübsche Kinder machen mich aus, sondern meine Identität in Jesus Christus, dass ich sein Kind bin. Und du hast der Heilige Geist als Beistand. Und das müssen wir für uns auch festhalten, weil du der Heilige Geist auch als Beistand hast. Weil du ein Kind Gottes bist, dann bist du natürlich auch Gottes Erbe. Ja, das lesen wir in Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir auch mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Wisst ihr, was ich hier alles schön finde? Diesen Teil, dass es hier steht, dass wir Erben von Jesus Christus sind und wir werden mit ihm leiden. Niemand hat gesagt, dass wenn wir an Jesus Christus glauben, dass alles auf einmal Friede, Freude, Eierkuchen läuft. Das, was wir manchmal hören, dass Pastoren kommen und darüber erzählen, dass wenn du an Christus glaubst, wenn du genug Glauben hast und wir für dich beten, dann geht deine Krankheit weg. Und wenn du genug glaubst, dann wirst du nur von Gott gesegnet sein. Diese Verse gibt es in der Bibel nicht. Das sind einfach Menschen, die wollen euch belügen. Die belügen euch, weil es für die gut ist. Das sage ich euch, die sind alle Lügner. Die Bibel redet viel mehr über himmlisches Segen, als das, was wir auf dieser Erde bekommen. Weil das, was wir auf dieser Erde bekommen, lesen wir auch bei der Bergpredigt, dass es einfach vergeht. Das können Motten und Rost kommen, alles vernichten. Ja, aber das, was wir im Himmel haben, hat einen ewigen Wert. Das setzt nicht voraus, dass Gott uns segnet, dass wenn wir für jemanden beten, dass der auch gesund wird. Das ist so erstaunlich. Ich mit meinem Kleinglauben, ne? Ich war vor 2 Jahren im Krankenhaus in Köln. Da war eine iranische Frau, die wollte nur für 4 Wochen die Kinder in Deutschland besuchen und mit dem Ehemann wieder zurückfliegen. Und als sie zurückfliegen wollte, eine Woche zuvor, war sie auf einmal so krank, dass sie kurz am Sterben war. Sie war auf einmal bei der Uniklinik und man hat festgestellt, sie hat Krebs und das ist sehr fortgeschritten. Und die wussten das nicht. Und auf einmal hat zugeschlagen und die waren auf einmal in Deutschland. Und die Kinder waren vor Jahren bei mir in meiner Gemeinde. Ne? Nicht meine Gemeinde, unsere Gemeinde. Damals war ich nicht so lange sogar Christ, war ich 2, 3 Jahre vielleicht Christ gewesen. Aber die Kinder waren bei mir und ich habe mit denen über die Bibel und so geredet und hatte die Tochter zu der Mutter gesagt und zu dem Vater, geht bitte zu Said. Wir kennen niemanden in Köln, aber Said kennen wir. Dann er kann für euch beten, mit euch reden. Und dann war ich im Krankenhaus, ich habe mit ihnen Kurse gemacht, mit dem Ältesten. Und mit dem Kleinglauben, wir haben so gebetet, dass sie wieder gesund wird. Und wir haben sie auch gesalbt mit einem Ältesten. Und das war auch interessant. Ich hatte Öl vergessen. Und da musste ich im Krankenhaus zur Krankenschwester sagen, haben Sie bitte Öl für mich? Und die haben gefragt, warum? Ich habe gesagt, ja, ich bin Pastor, ich möchte eine Frau hier salben. Und die waren alle, was willst du hier machen? Aber ich habe das gemacht, ne? Und dann kam der Älteste, ich weiß noch, ich hatte so einen kleinen Glauben, dass ich 10 Minuten lang erzählt hatte, dass sie ihren Glauben nicht davon, wie heißt das, definieren soll oder abhängig machen soll, ob sie jetzt gesund wird oder nicht. Ja, und sie hatte Chemotherapie, 6 Termine bekommen, 2 waren gemacht. Wir haben sie gesagt, kurz gebetet. Und an dem Tag auch sie getauft im Krankenhaus. Und dann sind wir weggegangen. 2 Wochen später hat sie dritten Termin gehabt für Chemotherapie. Ärzte machen immer eine Kontrolle, ob alles in Ordnung ist und so weiter. Die haben gesagt, oh, es ist vieles zurückgegangen. Aber die haben trotzdem dritte Chemotherapie gemacht. Und beim vierten haben die zu ihr gesagt, du bist komplett geheilt. Wow. Aber es gibt tausende Gebete, wo ich gebetet habe, es ist nicht geschehen. Das ist auch biblisches Zeugnis. Paulus hat für viele gebetet und es war alles gut. Aber auf einmal war er im Knast und er hat selbst geschrieben, ich war der Tode ganz nah. Ja? Und er konnte für sich beten und er wird nicht gesund. Und das ist die Bibel. Ja? Und das ist auch toll. Wir werden immer für alle beten, dass sie auch gesund werden. Aber wir werden nie sagen, dass Gott uns nur gesund macht oder nur segnet, weil es nicht die Wahrheit ist. Vielmehr hoffen wir auf das, was wir in der Ewigkeit mit Gott verbringen werden. Ja? Deshalb heißt es auch, dass wir nochmal, muss ich das zu Ende sagen, hier im Galater 4, Vers 7, also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und wenn wir Erbe sind durch Jesus Christus, heißt es, wir haben auch Teilhabe an dem, was im Himmel ist. Ja, und wir freuen uns. Wir lesen auch in Johannes Kapitel 14, ja, dass Jesus Christus im Vers 1 sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ja? Und dann sagt er, wo ich hingehe, ich möchte für euch die Stätte zubereiten, bis ihr eines Tages auch bei mir seid. Und dann sagt, dann kommt eine Frage und Jesus Christus im Vers 6 sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Und am Ende können wir für uns so festhalten, bei Kindern und Erben, dass Erben Gottes und Miterben, dass wir Erben Gottes und Miterben von Jesus Christus sind. Wir leiden mit Jesus Christus. Wir werden verherrlicht mit Jesus Christus. Wir haben unseren Glauben an Jesus Christus und wir haben Hoffnung durch ihn und wir haben Gemeinschaft mit Jesus Christus, aber auch mit unseren geistlichen Geschwistern. Ja, und wenn ich die komplette Passage in 3 Sätze zusammenfassen möchte, dann heißt es, wir sind befreit von dem Gesetz der Sünde. Wir haben die Kraft bekommen von Gott, dass wir gegen Sünde standhalten. Und wir müssen uns irgendwo dick markieren, dass wir völlig angenommen sind als Kinder Gottes. Und das sorgt uns auch der Heilige Geist. Amen.